Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Heute mit Benedikt Schulz. Hallo. Eine Woche Aufruhr und dann, heute Nacht deutscher Zeit, der Rückzieher. Die US-Einwanderungsbehörde ICE wollte allen ausländischen Studierenden die Hochschulvisa entziehen, wenn deren Uni nur Online-Kurse anbietet wegen Corona. Es wurde geklagt, selbst die deutsche Politik hat sich eingeschaltet und nun hat die US-Regierung das Vorhaben wieder einkassiert. Gleich unser erstes Thema. Wir sprechen außerdem über die Gemeinschaftsschulen in Sachsen, denn noch gibt's die nicht, auch weil die in Sachsen dominierende CDU das so nicht wollte. Einen Volksantrag mit über 50.000 Unterschriften später werden ab heute dann trotzdem die Weichen gestellt für die Gemeinschaftsschulen auch in Sachsen. Auch darum geht's hier in den kommenden 25 Minuten Campus und Karriere. Der Gegenwind war offenbar gewaltig. Die US-Behörde ICE, das Immigration and Customs Enforcement, wollte alle ausländischen Studierenden ausweisen, deren Hochschulen keine Präsenzveranstaltungen anbieten. Warum? Man kann vermuten, weil die US-Regierung die international ausgerichteten Unis so zwingen wollte, möglichst fix den Normalbetrieb wieder aufzunehmen. Zum Beispiel die Uni Harvard, zum Beispiel das MIT. Denn die sind auf den internationalen Zufluss angewiesen, auch aus finanziellen Gründen. Harvard und MIT hatten neben anderen geklagt. Und wenn zwei der renommiertesten Bildungseinrichtungen der Welt Druck aufbauen, dann scheint das offenbar zu wirken. Claudia Sarre aus Washington.
Die Entscheidung kam überraschend, vor allem überraschend schnell. Ausländische Studierende dürfen sich nun doch weiter in den USA aufhalten, selbst wenn ihre Uni im Herbst Corona-bedingt nur Online-Seminare und Vorlesungen anbietet. Die gute Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer unter den internationalen Studenten. Auch der deutsche Student Vincent Stüber, der an der Columbia University in New York studiert, wusste sofort Bescheid.
WhatsApp. Also die WhatsApp-Gruppen hier waren sehr, sehr, sehr intensiv in den letzten Tagen. Also es dauert ja nicht lange, bis man Bescheid weiß. Wenn die Leute es betrifft, dann sind sie sehr interessiert, ne?
Erst vergangene Woche hatte die US-Einwanderungsbehörde angekündigt, dass ausländische Studenten nicht mehr in den USA bleiben dürfen, sofern ihre Universitäten im kommenden Wintersemester nur Online-Unterricht anbieten. Ihr Argument, online könne man schließlich von überall studieren. Die Studenten müssten entweder an eine Uni wechseln, die Präsenzveranstaltungen anbietet, oder sie müssten ausreisen. So die Drohung der Trump-Regierung. Hunderte Unis, darunter die Harvard University und das renommierte MIT, hatten daraufhin gegen die Pläne der US-Regierung geklagt. Vincent Stüber sagte im Skype-Interview, er könnte sich vorstellen, dass die US-Regierung vielleicht nur ein Zeichen setzen wollte.
Aber was ich rausnehme, ist, dass einfach auch sehr viele Interessensgruppen bekundet haben, dass es nicht im Sinne des Landes ist, also nicht im Sinne der USA ist, nicht im Sinne der Unis und vor allem nicht im Sinne der Studierenden, die ja unverschuldet da reingerutscht sind, da jetzt die Regelung zu verschärfen, obwohl ja die gleiche Situation ist wie im März.
Tatsächlich sind viele Colleges und Hochschulen in den USA auf die Einnahmen aus den Studiengebühren internationaler Studenten angewiesen. Auch das mag ein Faktor gewesen sein für die Entscheidung, die bei einer gerichtlichen Anhörung in Boston fiel. Wie viele seiner internationalen Kommilitonen kann auch Vincent Stüber nun erst einmal aufatmen.
Ich freue mich vor allem, dass für, glaube ich, sehr viele das bedeutet, dass der Druck abfällt, was diese Entscheidung bedeutet hätte. Und vielleicht auch schon in den letzten Tagen eben waren sehr viele Leute, glaube ich, emotional davon betroffen. Und ich glaube, da wird jetzt auch bei ganz vielen in meinem Umfeld und auch für mich ist es einfacher, sich wieder darauf zu freuen und zu planen zu können.
Präsident Trump hatte in der vergangenen Woche klargemacht, er bestehe darauf, dass Schulen und Universitäten im Herbst wieder öffnen. Die Drohung, internationale Studenten auszuweisen, könnte nach Ansicht von Beobachtern ein Versuch gewesen sein, dieser Forderung mehr Nachdruck zu verleihen.
Corona hat ja ziemlich schonungslos die digitalen Mängel im deutschen Bildungssystem offengelegt, öffentlichkeitswirksam offengelegt, weil es war ja in fast jedem Wohnzimmer klar ersichtlich, wo es da fehlt, vor allem was die Schulen angeht. Weniger im Fokus standen in den vergangenen Wochen und Monaten die Anbieter von politischer Bildung, also dem Bildungsbereich, der bei Effizienzdebatten sowieso gerne mal hinüberfällt. Da hatte Corona teils gravierende Folgen, finanzielle Folgen, weil Tagungszentren keine Einnahmen mehr hatten. Auf der anderen Seite, schon vor Corona fand politische Bildung schon ziemlich stark im Netz statt. Die hat nur bislang vor allem die erreicht, die sowieso schon engagiert waren, politisch oder gesellschaftlich. Wie sieht's denn aus mit der politischen Bildung in Zeiten von Corona? Josephine Schulz hat sich bundesweit umgehört und politische Bildnerinnen und Bildner in die Leitung geholt.
Eigentlich hatte die Bayerische Landeszentrale für politische Bildung geplant, passend zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft mit einem Europa-Truck durch Bayern zu fahren und mit den Menschen über Europa zu sprechen. Doch dann kam Corona.
Wir haben natürlich alle unsere analogen Veranstaltungen, die schon einen Gutteil unserer Veranstaltungen ausgemacht haben. Also zum Beispiel all diejenigen mit Schulen, all diese Dinge haben wir absagen müssen.
Erzählte Leiter Rupert Grübel. Weil aber ein Gesetz der Landeszentrale schon seit vergangenem Jahr vorschreibt, politische Bildung auch verstärkt online anzubieten, sei man gut vorbereitet gewesen. Es gab zum Beispiel schon Online-Materialien für Schulunterricht oder eine App gegen Fake News für Kinder. Für viele Bildungsträger war der Wechsel auf Webformate aber ein ziemlicher Sprung ins kalte Wasser.
Wir hatten im Vorhinein schon immer mal gesagt, ja, wir müssten eigentlich irgendwie auch Online-Bildungsangebote schaffen. Aber wie das so ist, wenn es keine sozusagen konkreten Anlass gibt, dann schiebt man das immer auf die lange Bank.
So Martin Neise, der bei der Linkspartei politische Bildungsarbeit organisiert.
We shall start this Webinar.
Schönen guten Abend in die digitale Runde.
Gerade noch, wie sekündlich weitere Teilnehmer sich einwählen.
Vor allem für kleinere Vereine war der Lockdown auch eine Chance. Sie konnten ihre Reichweite durch Online-Formate enorm vergrößern. Die Bürgerbewegung Finanzwende zum Beispiel, eine NGO, gegründet vom ehemaligen Grünen-Abgeordneten Gerhard Schick, organisiert normalerweise nur selten Veranstaltungen. Im März stellte sie dann ziemlich schnell eine Web-Talk-Reihe zur Finanz- und Wirtschaftspolitik auf die Beine. Bei einigen Folgen lockten sich fast 1000 Menschen ein. Finanzwende-Mitglied Stefan Bösel.
Gerade in der Anfangszeit war der Zuspruch riesig. Das war eben ein Stück weit auch das Schöne an diesen Krisengesprächen, die wir gemacht haben, dass wir eben damit die Möglichkeit haben, nach ganz Deutschland durchzudringen und Leute oder weltweit sogar zu erreichen, die einfach Lust haben, sich für das Thema interessieren, mit uns diskutieren wollen, ohne dass sie jetzt an einen gewissen Ort reisen müssen.
Dass die Teilnehmerzahlen gerade in der Anfangszeit der Pandemie viel höher waren als sonst bei klassischen Veranstaltungen, berichten viele. Isabella Rogner ist politische Bildnerin bei der IG Metall.
Also da habe ich schon das Gefühl, das ist so eine Art von Niedrigschwelligkeit, die auch viele Vorteile hat. Also es ist natürlich viel einfacher, wenn man keine Wege hinter sich bringen muss oder wenn man mal eben irgendwo 2 Stunden einbaut, anstatt so einen ganzen Tag dann unterwegs zu sein und dass man damit dann halt auch Leute erreicht, die vielleicht zu einem normalen Seminar nicht kommen würden.
Auch solche, die politische Bildungsangebote sonst kaum wahrnehmen können, weil sie Kinder haben, Angehörige pflegen, nicht mobil sind oder nicht in großen Städten wohnen.
Die Kehrseite der Medaille ist aber eben, dass die Aufmerksamkeitsspanne der Leute weniger ist, die Verbindlichkeit ist geringer. Das Schöne ist so an Präsenzveranstaltungen, die Leute schaufeln sich extra was frei und haben dann den Kopf frei, sich wirklich 7, 8 Stunden oder halt noch einen zweiten Tag auf was tiefgehend einzulassen.
Glaubt Martin Neise. So fehlen der politischen Bildung jetzt zum Beispiel die Menschen, die dafür sonst ihren Bildungsurlaub nutzen. Der Leiter der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung, Roland Löffler, warnt zudem vor neuen Ungerechtigkeiten.
Wer fit ist, der ständig am PC arbeitet, der Videokonferenzen gewohnt ist, der kann sich auch schnell mal in ein Webinar einfinden, wer das nicht gewohnt ist, der hat wieder ganz neue Schwellen. Ich glaube schon, dass wir da genau hinschauen müssen, dass wir Menschen, die sowieso etwas weiter weg von politischer Bildung sind, mit der verstärkten Digitalisierung verlieren.
Auch Isabella Rogner hat die Erfahrung gemacht, dass es in ihrem Bereich kaum möglich ist, über Webformate Menschen für die Politik zu gewinnen, die noch nicht gewerkschaftlich aktiv sind.
Das persönliche Gespräch kannst du eigentlich durch nichts anderes ersetzen. Ich glaube, für so eine Politisierung brauchst du vor allem auch eine Emotionalisierung. Und das habe ich in Videokonferenzen bisher nur mit Leuten erlebt, die vorher schon aktiv waren.
Online-Formate, so die Erkenntnis aus der Corona-Zeit, funktionieren immer dort, wo es in erster Linie um Wissensvermittlung geht. Nicht aber, wo politische Bildung die Menschen zu kritischem Denken, zu Diskussionen und zu eigenem politischen Handeln befähigen soll. Martin Neise.
Meinetwegen politisches Handwerkszeug. Wie plane ich Wahlkämpfe? Wie gehe ich mit Menschen um? Wo man dann vielleicht auch Rollenspiele macht, wo man sich auf den anderen wirklich einlassen muss. Und da zählt ja mehr zu, als irgendwie das Gesicht in der Kamera. Da zählt Raum, Zeit, Körpersprache.
Trotzdem sind sich alle einig, die Online-Formate sollen nach Corona nicht wieder verschwinden. Allerdings will man sie gezielter einsetzen, als Ergänzung zum realen Miteinander und nicht als Ersatz.
Deutschlandfunk Campus und Karriere, und wir spielen diese Woche falsch und bringen jetzt gleich groben Unfug zwischen zwei Buchdeckel.
Plagiat.
Betrug.
Betrug.
Täuschung.
Fälschung. Akademisches Ghostwriting.
Karriereschwindel.
Wissenschaftliche Hochstapelei.
Wissenschaftliche Hochstapelei.
Geschönte Zeugnisse, Lücken im Lebenslauf, von Fälschungen in Ausbildung, Wissenschaft und Karriere.
Wenn man endlich fertig ist mit dem Studium, dann hat man in der Regel einen mehr oder weniger langen Text geschrieben, in dem viel Zeit, Arbeit, vor allem Nerven stecken. Und den anschließend nie wieder irgendjemand lesen wird. Abhilfe bieten da Verlage mit folgendem Angebot: Mach doch ein Buch aus der ganzen Sache. Das klingt gut, aber Skepsis ist angebracht, denn das, was ein Verlag normalerweise vor allem macht, nämlich genau prüfen, lektorieren, was da eigentlich publiziert wird, das schenkt sich so mancher dieser Anbieter, und zwar ganz und gar. Armin Himmelrath hat ein solches Angebot mal ausprobiert und er ist jetzt stolzer Autor von knapp 60 Seiten völligem Blödsinn.
Die Mail vom AV Akademiker Verlag klingt verlockend. Ob man denn nicht seine Abschlussarbeit veröffentlichen wolle als echtes gedrucktes Buch in einem richtigen Verlag mit ISBN-Nummer und richtigem Einband? Und vor allem kostenlos? Klingt interessant, also klicke ich auf die Seite des Akademiker Verlags. Dort heißt es:
Wissenschaft lebt vom Austausch, vom Mitteilen und Veröffentlichen wichtiger Erkenntnisse. Der AV Akademiker Verlag ist Teil dieses Prozesses, indem er die wissenschaftliche Fachliteratur, die tagtäglich an den Universitäten und Hochschulen entsteht, publiziert. Schnell, unkompliziert und für den Autor immer kostenlos.
Geworben wird außerdem mit weltweiter Vermarktung, mit Autorenrabatt und der Belieferung aller relevanten Buchkataloge. Das klingt eigentlich zu gut, um wahr zu sein. Im Vertrag, den ich auf meine Anfrage erhalte, steht, dass ich an jedem Buchverkauf beteiligt bin. Allerdings wird das Geld erst ausbezahlt, wenn ich mindestens 50 Euro pro Monat an Ausschüttung angesammelt habe. Gezählt wird aber jeden Monat neu, sodass ich schon wahnsinnig viele Bücher verkaufen müsste, um tatsächlich Bargeld zu bekommen. Trotzdem, ein Versuch ist es wert. In knapp 4 Stunden kopiere ich aus mehreren Wikipedia-Artikeln eine angebliche Masterarbeit zusammen. Und zwar eine mit 0 wissenschaftlichem Anspruch. Der Schwachsinn beginnt schon auf dem Umschlag. Dass es den Plemplem-Buchtitel »Professionelle Professionalisierung« vielleicht wirklich geben könnte, geschenkt. Aber dass der Text auf dem Buchrücken Passagen enthält, die keinen, wirklich gar keinen Sinn ergeben, das hätte meine Lektorin eigentlich schon stutzig machen müssen.
Dem weinend und so weiter, brüllendes Schulden, La Reibe, Erz, Ärzte, Essen, Ada locker, bei AFA, Maja nun.
Bei AFA, Maja nun. Fällt dem Verlag nicht auf, auch nicht die auf dem Umschlag eingebauten Tippfehler und schon gar nicht der ganze andere Unsinn im Text. Das sinnfreie Gerede vom Professionalisierungsanspruch nach Heidegger zum Beispiel, Kapitel 2, dazu die beiden Unterkapitel Polyamorie als Wesensmerkmal und Ereignisse ab 1934. Nach den langen Ausführungen zu Heidegger schreibe ich: Der umstrittene Philosoph hat zwar ein interessantes Leben geführt, aber seine Äußerungen zu Professionalisierungsansprüchen und Konzepten sind entweder gar nicht aufgetreten oder bis heute unbekannt. Müsste da nicht irgendwer stolpern? Oder über die Fußnoten etwa auf Seite 35? Die im Text zitierten Zahlen, vermerke ich da, sind
nicht ganz eindeutig. Ich habe diejenigen genommen, die mir am passendsten erschienen sind.
Immer wieder kopiere und wiederhole ich ganze Passagen des unsäglichen Geschreibsels, um überhaupt auf 57 Seiten Text zu kommen. Das gut zweiseitige Fazit ist deshalb eine exakte Kopie des Einleitungskapitels. Und das alles fällt bei der Prüfung durch den Verlag nicht auf? Bleibt noch die Frage, womit der seltsame Verlag sein Geld verdient. Ganz sicher nicht mit dem Verkauf der Bücher in der wissenschaftlichen Community. Ende Januar ist mein Machwerk ins Verzeichnis lieferbarer Bücher aufgenommen worden und seither genau 3-mal verkauft worden. Und zwar an mich, den Autor selbst, der für 3 Exemplare den stolzen Preis von jeweils 32,90 Euro gezahlt hat, für ein schmales Büchlein mit sinnbefreitem Text. Und genau das scheint das Geschäftsmodell zu sein, dass Hochschulabsolventinnen und Absolventen auf das Buchangebot einsteigen und anschließend ein paar überteuerte Druckexemplare ordern. Für sich selbst, für die Eltern und die Patentante. Der Verlag hat tausende solcher Arbeiten im Angebot, die Masse macht dann den Gewinn. Der Verlag selbst verweist auf meine Anfrage zu den seltsamen Geschäftspraktiken lediglich auf eine Webseite mit vorformulierten Antworten. Ob wahllos jeder Text veröffentlicht werde, will ich wissen. Die Antwort? Nein, das sei nicht so.
Wir mussten Autoren ablehnen, weil ihre Werke nicht ordnungsgemäß referenziert werden, plagiierte Inhalte oder offen gesagt Unsinn enthalten. Wir haben auch Veröffentlichungsverträge mit Autoren gekündigt, die sich gegenüber unserer Redaktion oder anderen Autoren unhöflich verhalten haben.
Mein Unsinn allerdings ist nicht aufgefallen. Und hat man als Autor tatsächlich eine Chance auf echtes Honorar?
Manche Autoren haben Tausende von Euros von uns erhalten.
Aber dann folgt die Einschränkung.
Die meisten aber nur Einkaufsgutscheine über einige Euro.
Fazit dieses Selbstversuchs? Illegal ist das Angebot des Verlags wohl nicht, aber ganz sicher auch kein Beitrag zur Wissenschaft. Wenn Sie also irgendwo das Buch Professionelle Professionalisierung sehen, lassen Sie die Finger davon. Es steht wirklich nichts Sinnvolles drin.
In Deutschland wird im Schulsystem getrennt mit Klasse 4. Dann entscheidet sich die Zukunft der Kinder und später ist das System erfahrungsgemäß sehr wenig flexibel. Aber diese Selektion nach der 4. Klasse, die ist nicht überall gleich. In vielen Bundesländern gibt es Gesamtschulen bzw. Gemeinschaftsschulen, wo dann eben nicht so strikt getrennt wird. In Sachsen wird getrennt und zwar so strikt wie sonst nur in Bayern. Vor einigen Jahren gab es da mal einen Schulversuch, der wurde aber nach ein paar Jahren unter Schwarz-Gelb wieder abgesägt. Ein Volksantrag jetzt aus dem vergangenen Jahr hat die Politik unter Druck gesetzt mit über 50.000 Unterschriften für längeres gemeinsames Lernen. Unterstützt von der GEW, aber auch von Parteien, SPD, Grüne und Linke. Darüber wird jetzt gerade im Sächsischen Landtag diskutiert. Über den Gesetzesentwurf soll jetzt gleich abgestimmt werden. Nach langen Debatten, vielen Änderungsdiskussionen in den vergangenen Monaten. Unser Landeskorrespondent in Sachsen ist Bastian Brandau. Er beobachtet das gerade. Herr Brandau, wie viel vom ursprünglichen Entwurf der Volksinitiative steckt denn da noch in diesem neuen Gesetzesentwurf drin?
Genau, der Gesetzesentwurf, der im Moment debattiert wird und der eine hohe Zustimmungswahrscheinlichkeit hat, ist der der schwarz-grün-roten Regierung hier. Und da muss man sagen, wenn der so angenommen würde, inzwischen hat sogar die Linke gesagt, dass sie dann zustimmen würde, zähneknirschend, zur politischen Diskussion gleich noch mehr. Aber genau, wenn der so angenommen würde, würde es rein formal bedeuten, dass der Volksantrag, der über 50.000 Unterschriften hatte, eben nicht angenommen ist, da er geändert wurde. Und was das dann letztendlich bedeutet, ist Interpretationssache. Das war auch gerade in der Debatte nochmal zu hören, weil es eben einige grundsätzliche Änderungen gibt, die zum Beispiel von der Initiative selbst, aber auch zum Beispiel von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, aber von den Linken eben hier in der Debatte nochmal kritisiert wurden. Wichtigster Punkt ist da, dass eben ursprünglich nur 2 Klassen ausreichend sein sollten, um eine Gemeinschaftsschule zu gründen. Jetzt sind es mindestens 4, also 4-Zügigkeit. Im ländlichen Raum gibt es Ausnahmen, da reicht auch die 3-Zügigkeit, aber das muss dann 3 Jahre hintereinander gewährleistet sein. Und das bedeutet, da sind sich im Prinzip alle einig, dass es solche Gemeinschaftsschulen wohl dann nur in den Großstädten Leipzig, Dresden und Chemnitz geben wird, wobei sogar Chemnitz schon knapp werden könnte von der Anzahl. Aber im ländlichen Raum hätte nach diesem veränderten Antrag, hätten Gemeinschaftsschulen kaum eine Chance. Dort soll es zwar sogenannte Oberschulen Plus geben, die aber eben nur bis zur 10. Klasse. Und genau diese Gesetzesänderung kam zustande, vor allem auf Drängen der CDU, einem Verfechter der frühen Trennung. Sie haben es gesagt in der Anmoderation, die haben das heute auch nochmal untermauert, dass die CDU gar nichts hätte ändern wollen. Aber sie sitzt eben mit den Grünen und SPD hier in der Regierung seit Ende des vergangenen Jahres. Und Grüne und SPD hatten eben diese Initiative, diesen Volksantrag unterstützt. Das war auch Thema im Landtagswahlkampf 2019. Und damit die Gemeinschaftsschulen jetzt kommen, sind sie eben diesen Kompromiss eingegangen mit der CDU, den sie heute auch nochmal verteidigt haben, die Sozialdemokraten und die Grünen, der aber eben zur Auswirkung haben würde, wenn er denn jetzt gleich angenommen wird, dass es wesentlich weniger Gemeinschaftsschulen geben dürfte, als wenn der Volksantrag als solcher angenommen würde.
Genau, und diejenigen, die diesen Volksantrag eingebracht haben, was denken die denn jetzt über das, was da gerade vermutlich bei rauskommen wird? Ich denke, ich gehe von Kritik aus.
Genau, also das hatte sich auch schon angebahnt, weil es natürlich mehrere Lesungen gab, hier auch Expertenanhörungen und sich schon anbahnte, dass da eben diese großen Änderungen doch reinkommen. Und trotzdem wertet man das bei der Initiative als Erfolg, wenn eben auch mit Abstrichen, weil die Gemeinschaftsschule kommen wird, ja, wenn die Abstimmung tatsächlich so läuft, weil sie im Gesetz stehen würde. Und das eben 30 Jahre nach der Gründung des Freistaats Sachsens. 1991 wurde hier das erste Schulgesetz beschlossen. Die Frage hatte sich ja gestellt in allen damals neuen neuen Bundesländern, welche Art von Schule wollen wir. Damals hatte sich die CDU hier allein regierend mit der strikten Trennung durchgesetzt, das bis heute durchgezogen. Jetzt würden die Gemeinschaftsschulen auch mit dem veränderten Antrag im Gesetz stehen. Und der Sprecher des Bündnisses hat mir das heute Morgen nochmal so gesagt, das wäre mehr als ein Fuß in der Tür, dann stünde man mit den Gemeinschaftsschulen fest im Raum und das wäre schon für Sachsen eine historische Entscheidung.
Und was heißt das jetzt für das gemeinsame längere Lernen in Sachsen?
Genau, wenn es denn so kommt, das wurde heute auch vielfach beschrieben, dann wäre es schon ein historischer Tag für die sächsische Schulpolitik, weil eben um dieses Thema längeres gemeinsames Lernen so lange gerungen wurde. Das dürfte in vielen anderen Bundesländern erstaunen, aber hier ringt man im Prinzip seit 1991 weiterhin darum, als die CDU dieses mehrgliedrige, starre System durchgesetzt hat. Aber es gibt zum Beispiel Umfragen, in denen sich eben eine Mehrheit dafür ausspricht, für das längere gemeinsame Lernen. Gerade Eltern sind unzufrieden mit dieser frühen Auslese nach der vierten Klasse und jetzt stünden dann die Gemeinschaftsschulen im Gesetz, wenn auch eben sehr abgebremst und dann würde es eben vor allem auf lokale Initiativen ankommen. Das ist dann auch eine Frage, wie die letztendlich von den Behörden unterstützt werden. In Leipzig zum Beispiel will der Stadtrat die Einrichtung von Gemeinschaftsschulen prüfen. Die Linke hat das heute so formuliert, die Gemeinschaftsschulen werden es in Zukunft leichter haben als bisher, aber schwerer als vom Volksantrag vorgesehen.
Bastian Brandau, unser Landeskorrespondent in Sachsen über die Initiative zum längeren gemeinsamen Lernen in Sachsen und einen historischen Tag. Danke sehr. Die Kultusministerkonferenz hat heute einen Rahmenplan beschlossen für Hygienemaßnahmen an Schulen für das kommende Schuljahr. Das Ganze ist natürlich Teil des größeren Ziels, dass nach den Sommerferien wieder überall der Regelbetrieb herrschen soll. Dieser Rahmenplan, er soll bundesweit einheitlich gelten, so heißt es. Das ist natürlich nur bedingt richtig, denn die Detailregelungen, die bleiben natürlich trotzdem in der Verantwortlichkeit der Länder beziehungsweise der Kommunen und Schulträger. Es geht also um gemeinsame Grundsätze. Welche sind das? Unter anderem, es wird empfohlen, außerhalb des Unterrichts soll bei Schulveranstaltungen 1,5 Meter Mindestabstand eingehalten werden. SchülerInnen mit verdächtigen Symptomen werden ausgeschlossen vom Unterricht und der Plan empfiehlt die Nutzung der offiziellen Corona-Warn-App. Und damit endet Campus und Karriere für heute. Hier geht's gleich weiter mit Corso, Kunst und Pop. Heute am Mikrofon Sigrid Fischer und sie hat unter anderem neue Filme im Gepäck. Ich bin Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie's gut.